wenn du dann halt so mit deinen Freunden, du bist so da, die ja. trinken Kaffee und du rührst da so rum, ja. dann gucken die halt mal und sagen, was machst du denn ja. da? Ja. Was ist denn hier los? Und so hat es eigentlich angefangen mit Interesse von den Menschen um mich herum. Mhm. Und ja, und dann kam mehr und mehr so die Nachfrage, hey, würde ich auch gerne kaufen, kannst du da mal ein paar für mich mitbestellen? Also am Anfang war ich jetzt gar nicht, das klingt jetzt irgendwie so groß, Importeur oder Teehändler. Ja. So, am Anfang war ich einfach nerdy, begeisterter mhm. Teetrinker, der halt ein bisschen Tee für sich mitbestellt hat, auch für die Kollegen.
Hallo und herzlich willkommen zum Feinschmecker-Podcast. Mein Name ist Julius Schneider und ich spreche heute über ein Thema, das erfährt einen regelrechten Hype und es ist auch in aller Munde, und zwar geht es um Matcha. Dafür besuche ich einen echten Experten, und zwar Thomas Grömer. Er hat Tee in Japan studiert, spricht auch fließend Japanisch und weiß wirklich alles über Matcha. Denn er hat Matcha schon importiert, da wusste hier niemand, was das ist, und von einem Hype war gar keine Rede. Wir sprechen darüber, was Matcha eigentlich ist, wie aufwendig die Produktion des grünen Pulvers ist, was auch den hohen Preis rechtfertigt, und wie dieser Hype entstanden ist. Natürlich bereiten wir auch eine Schale Matcha zu und Thomas erklärt, woran man guten Matcha erkennt und was es mit Fake-Pulver auf sich hat. Viel Spaß beim Hören. Ja, lieber Thomas, herzlich willkommen zum Feinschmecker-Podcast.
Schön, dass ich da sein darf. Schönen guten Tag.
Erste Frage, gab es heute Morgen Kaffee?
Nein, bei mir gibt es keinen Kaffee. Heute Morgen gab es Matcha, so wie jeden Morgen.
Seit wann gibt es keinen Kaffee mehr bei dir?
Boah, also mindestens 20 Jahre, würde ich sagen.
Okay, und das war auch dein Einstieg dann in die Welt des Tees und des Matchas vor 20 Jahren?
Das ist schon tatsächlich 30 Jahre her. Aber so richtig professionell mit Matcha beschäftige ich mich jetzt seit genau 24 Jahren.
Okay, das war eine Zeit, also in Deutschland Matcha zu finden vor 24 Jahren war eher schwierig, oder?
Völlig. Das war auch damals eine schwierige Zeit, Grüntee zu finden in Deutschland. Also ja. Die Menschen hatten damals den Kräutertee, wenn es irgendwo gesundheitlich zieht, oder den Schwarztee, insbesondere die Ostfriesen, noch einen Früchtetee dazu. Aber das war es dann im Prinzip teemäßig. Grüntee war damals die Revolution und Matcha war dann noch ganz, ganz weit weg.
Und wie bist du denn dazu gekommen? Wie hast du dann deinen ersten Matcha entdeckt, sage ich mal?
Also den ersten Matcha habe ich in Japan tatsächlich im Tempel entdeckt. Wenn du Japan besuchst, und heutzutage sind ja ganz viele Menschen in Japan unterwegs, dann kannst du in so einem Tempel auch immer wieder einen Matcha trinken. Und ich hatte den ersten im Tempel, aber gar kein touristischer Tempel, sondern ich habe in Japan eine japanische Familie, die mich da mitgenommen hat zu deren Haustempel, wo die eben sozusagen ihre diversen spirituellen Dinge durchführen, also wie Segnungen, Ehrungen, Beerdigungen, je nachdem. Und die Tempelmönche trinken dort einfach Matcha und haben mich zu einem eingeladen.
Ja.
Das war so für mich das erste krasse Erlebnis, Matcha zu trinken.
Okay. Und warst du in Japan wegen des Tees, oder?
Ich war in Japan wegen des Tees. Okay. Ich war das erste Mal in Japan mit 18, dann noch völlig unbedarft, einfach um mir das mal anzugucken, was es da gibt. Und habe dort Tee entdeckt, damals noch Grüntee, und war einfach völlig hin und weg, was das geschmacklich hergibt. Also nicht gesüßt, keine Milch rein, keine Zitronenscheibe dazu oder sowas, sondern einfach nur frischen, extrem hochwertigen Tee, alles grün in Japan. Und war schon total geflasht, dass du Tee einfach so trinken kannst. Für mich als 18-Jähriger, ich komme aus Österreich, weiß nicht, ob man es hört, aber also bei uns gibt es Kräutertee, ja. Immer meistens dann, wenn du krank bist. Also das sind dann auch nicht so die leckersten Mischungen damals gewesen. Heutzutage ist das anders, aber damals war so Blasen-Nieren-Tee, Bronchien-Tee, die trinkst du jetzt nicht so freiwillig. Nee. So Schwarztee war kräftig und dann ging der eigentlich nur mit Zucker und mit Milch. Und Früchtetee kannte ich aus dem Schulskikurszeit. Das war dann so sauer, dass dir die Wangen innen zusammenkommen. Also das war alles kein Genuss, sondern eher mehr Mittel zum Zweck.
Okay.
Und in Japan trinkst du den gerne freiwillig, weil der lecker ist den ganzen Tag über. Ja. Und seitdem bin ich dem Tee verfallen.
Okay. Und du hast ja auch Tee in Japan studiert.
Ja. Also ich habe zuerst Japanisch studiert, das ist ganz wichtig, weil das Studium dort funktioniert nur auf Japanisch. Ja. Ich habe zuerst Japanisch studiert, BWL studiert, bin dann nach Japan gegangen, habe dort Tea Science studiert. Also alles zum Thema Tee, dann so ein bisschen auch nerdy.
War das auch dein Plan? Also ich will Tee studieren in Japan, deswegen muss ich erst Japanisch studieren.
Das würde ich jetzt gerne sagen, weil es besser klingt, aber tatsächlich nein. Also als 18-Jähriger wusste ich noch nicht so viel mit mir anzufangen, außer dass mich Japan fasziniert und dass ich mehr über Japan lernen möchte und dass ich Tee mochte. Aber ich habe sozusagen die Liebe zu Tee war auf der einen Seite und die Liebe und das Interesse zu Japan auf der anderen Seite. Ich bin erst am Ende des Studiums draufgekommen oder nach dem Studium erst draufgekommen, dass man das miteinander kombiniert, überhaupt eine Geschäftsidee war. Aber ganz, ganz lange war da für mich jetzt überhaupt nicht klar, was ich mit dem Hobby Tee trinken und dem Interesse Japan, wie ich das zusammenbringe, war mir am Anfang überhaupt nicht klar. Nee.
Okay. Und dann hast du Tee studiert. Das heißt, du weißt ziemlich viel, nicht nur über Matcha, sondern auch über andere Teesorten.
Genau, ja.
Und wie kamst du denn dazu, dann Matcha nach Deutschland zu bringen oder nach Europa wahrscheinlich?
Als ich in Japan Tee studiert habe, durfte ich sozusagen alle kennenlernen, die da mit Tee zu tun hatten. Mhm. Die Tea-Taster, die Eigentümer von Teefirmen. Mhm. Und ich habe auf einem Teeberg ein Praktikum gemacht, um auf dem Teeberg bei einem Teebauern wirklich da mitzuschuften, das tatsächlich nicht im Studium, sondern außerhalb des Studiums in meiner Freizeit, weil ich wollte einfach da alles mitnehmen und ich wollte gerne ernten, ich wollte da produzieren und ich habe den Monat am Teeberg verbracht, relativ spartanisch in der Unterkunft, aber lustig, mit anderen Jungs, die Söhne von Teebauern sind. Und Teebauern bilden ihre Söhne gern so aus, dass sie die zu befreundeten Teebauern schicken, damit die einfach woanders was dazulernen können. So eine Art Gesellenjahr, wenn man so möchte. Und habe mich da mit einem Teebauern angefreundet und der sagte, Mensch, ich muss dir unbedingt meinen Opa vorstellen. Mein Opa, der macht Tencha, das ist das Material, aus dem später Matcha gemacht wird. Der macht Tencha und das musst du dir unbedingt mal ansehen. Ich ja sofort dabei, ne? Nachdem wir da die Erntezeit hatten, dann den Opa besucht. Und der hat Tencha gemacht, fand ich mega, weil das eine andere Art des Zubereitens von Tee ist als jetzt Sencha, als jetzt der klassische Grüntee, den man so trinkt. Tencha recht speziell. Und dann sagt mir der sein Opa, also ich verkaufe meinen Tencha an eine Firma und habe denen ein bisschen erzählt, dass hier ein Ausländer ist, der sich für Tee interessiert. Mhm. Die wollen dich auch gern kennenlernen. Magst du die besuchen? Ich, ja klar, bin ich dabei. Habe ich die Firma besucht. Die Firma heißt Aya. Das ist ein Familienunternehmen, die seit über 130 Jahren Matcha-Tee machen. Und die machen Bio-Tee seit 1978. Also vor einer Zeit, da gab es noch gar kein Bio-Siegel, keine Gesetzgebungen, noch gar nichts. Und dann, das hat mich total geflasht. Warum macht ihr denn Bio und wieso schon damals? Und da sagte mir der damalige Präsident, weißt du, vor dem Zweiten Weltkrieg war im Prinzip sowieso alles Bio. Das ist eigentlich ein Nebeneffekt der Industrialisierung, dass die Landwirtschaft mitindustrialisiert wurde, dass wir jetzt da Pestizide und so weiter überhaupt erst im Tee haben, aber grundsätzlich ist es eigentlich nie ein Thema gewesen. Ja. Und bei Matcha ist nochmals was Besonderes. Du trinkst ja nicht einfach einen Tee, wo die Blätter im Beutel oder extra in der Kanne bleiben, sondern du trinkst ja ein feinst vermahlenes Blatt, wo du alles komplett zu dir aufnimmst. Das heißt, du isst dir eigentlich den Tee mit.
Ja.
Umso wichtiger, dass das sauber ist und dass die Qualität passt und dass du da halt hier keine Pestizide oder irgendwas Schlechtes mitbringst. Ein total einleuchtendes Argument, logisch. Und fand es extrem faszinierend, was die da machen, weil am Anfang dachte ich, dass Tee eine Welt ist, als ich nach Japan gekommen bin. Als ich dann dort in der zweiten Hälfte meines Studiums war, habe ich bemerkt, es gibt zwei Welten. Es gibt die Welt von Tee und es gibt die Welt von Matcha. Und die existieren nebeneinander, aber haben eigentlich nicht so viel miteinander zu tun.
Okay.
Und wenn man sich damit beschäftigt, dann habe ich mit der Zeit herausgefunden, dass Otto Normaljapaner, klingt ein bisschen doof, weil der heißt natürlich nicht Otto, aber Otto Normaljapaner kannte auch Matcha-Tee gar nicht bis zum Zweiten Weltkrieg, weil das absolut der Tee der obersten 10.000 waren. Das ist der Tee der des Adels, des Hofs, der Samurai,
der Mönche. Auch, ne? Wo du ihn kennengelernt hast.
Genau, wo ich ihn kennengelernt habe. Die tranken den Matcha-Tee, aber alle normalen Japaner tranken Sencha, also den normalen Tee, den wir jetzt hier übrigens auch trinken. Ja. Also gab es so eine zweigeteilte Welt vom Tee. Und die ist vom Teefeld her anders, die ist in der Produktion von den Teebauern her anders, die Bauern haben andere Skillsets, die Maschinenparks, die Fabriken und auch später weiter die Verarbeitung des Produkts ist auch völlig anders, weil einen Sencha-Tee, das sind ja so längliche grüne Nadelformen, so sieht das in etwa aus. Du bearbeitest also ein Blatt, das du dann später aufgießt. Wohingegen beim Matcha vermahlst du den Tee zu einem ganz, ganz feinen Pulver. Also völlig unterschiedlich.
Ja.
Das fand ich total spannend, dass in dem Land zwei verschiedene parallele Strukturen von Tee existieren.
Und dann hast du ja auch dich zu entschließen, das zu importieren, den Matcha aus Japan. Und wie kam das denn hier an? Haben das die Leute, die verstehen ja nicht, was also, Matcha ist, wenn man das nicht in Japan erlebt hat.
Du hast recht, das ist ein sehr, sehr langer Weg gewesen.
Ja.
Aber ich habe erstmal angefangen mit Eigenbedarf, weil ich mir gesagt habe, finde ich selber cool.
Ja.
Wenn du dann halt so mit deinen Freunden, du bist so da, die trinken Kaffee und du rührst da so rum, dann gucken die halt mal und sagen, was machst du denn da?
Ja.
Was ist denn hier los? Und so hat es eigentlich angefangen mit Interesse von den Menschen um mich herum.
Mhm.
Und ja, und dann kam mehr und mehr so die Nachfrage, hey, würde ich auch gerne kaufen, kannst du da mal ein paar für mich mitbestellen? Also am Anfang war ich jetzt gar nicht, das klingt jetzt irgendwie so groß, Importeur oder Teehändler.
Ja.
So, am Anfang war ich einfach nerdy, begeisterter Teetrinker, der halt ein bisschen Tee für sich mitbestellt hat, auch für die Kollegen, bis es da langsam mehr und mehr wurden. Aber es war ein langer Weg.
Okay. Und jetzt lass uns nochmal darüber sprechen, weil du hast es schon angeschnitten, was ist Matcha genau? Also was trinkt man da? Es ist ja nicht das ganze Blatt, wie man so sagt, aber
richtig, ja.
Es ist ja etwas feiner und etwas aufwendiger in der Herstellung.
Korrekt. Also Matcha ist mal, der Unterschied zwischen Matcha und anderen Tees ist, fängt am Feld an. Für Matcha-Tee wird das Teefeld vor der Ernte direkt überschattet. Und im Schatten bildet sich sehr, sehr viel Chlorophyll, weil die Pflanze versucht, das fehlende Sonnenlicht auszugleichen, wird dadurch grüner und bildet extrem viel Aminosäuren, die dann später dafür sorgen, dass das Produkt nicht bitter schmeckt, sondern angenehm mild. Das heißt, erstmal lange überschatten. Für Matcha sagt man mindestens 3 Wochen vor der Ernte. Und damit hast du ein Produkt, das mal vom Blatt her völlig anders aussieht. Dann wird das Blatt geerntet, gedämpft und getrocknet.
Warum gedämpft?
Gedämpft ist in Japan einfach die schonendste und auch die beste Methode, um Grüntee herzustellen. Mhm. Du willst, wenn du Grüntee nicht dämpfen würdest und einfach nicht behandeln würdest, dann würde der oxidieren. Das heißt, der würde dann braun werden, wie wir es vom Schwarztee erkennen.
Ja.
Und um den Grün zu behalten, musst du irgendetwas machen.
Mhm.
Und in Japan ist es Dämpfen ganz generell. Dann getrocknet, eigentlich fast schon gebacken, so einen großen Backöfen musst du dir das vorstellen.
Mhm.
Und dann hast du aber so ein Material, das ist natürlich Blätter, Stängel, Äderchen noch mit alles drin. Dieses Produkt wird dann verkauft an die Matcha-Tee-Handelsfirmen, die das dann weiterverarbeiten. Und die Weiterverarbeitung heißt Stängel raus, Äderchen raus, Teedust raus. Also eigentlich ist das Ziel nur vom Teeblatt, das reinste Blattfleisch zu haben, also Rippchen und so weiter, alles raus, nur reinstes Blattfleisch. Und dieses reine Blattfleisch heißt Tencha. Und wenn man jetzt schon weiß, boah, das Rohmaterial ist schon extrem aufwendig in der Produktion, bekommt man auch so eine Idee, warum das gar nicht so leicht skalierbar ist, weil du hast nur das Beste vom Besten, du hast nur das Blattfleisch.
Ja.
Das ist nochmals ein viel, viel extremerer Ansatz für Tee als Two Leaves in a Bud, was man so kennt vom Schwarztee, dass man sagt, nur die Knospe der Bud und die Top 2 Blätter, das ist nur das Beste zu haben für Schwarztee. Das ist nochmal extremer, weil das ist nur Blattfleisch. Das vermahlen in Steinmühlen, die traditionellen Steinmühlen malen in einer Stunde 30 bis 40 Gramm Matcha-Tee.
So wenig.
Das ist tatsächlich
also Slow sehr Food. Langsam.
Ja, sehr langsam. Das fein vermahlen ist dann endlich Matcha.
Ja.
Und Matcha ist deswegen das reine, pure Blattfleisch, fein vermahlen. In der Tasse ist es dann im Effekt, dass du Teeblätter von ihrer besten Form isst, trinkst und als Ganzes aufnimmst.
Ja.
Und deswegen ist es auch so wichtig, da auf die Qualität zu achten.
Ja.
Denn so, wenn du jetzt hier den günstigen Matcha nimmst, wenn du jetzt irgendeinen Verschnitt nimmst, wenn du den jetzt aus einem, nicht einen Original-Matcha nimmst, sondern einen Fake, wie ich das gerne nenne, auch schlechte Qualität, vielleicht noch aus anderen Ländern oder so, ja, du trinkst halt alles mit. Deswegen ist halt speziell Original-Matcha aus Japan und auch gern die erste Ernte, die wird gerne so ein bisschen als Schlagwort Ceremonial genannt.
Ja.
Das ist das, auf das viele Menschen inzwischen achten, was wichtig ist, um eine tolle Erfahrung zu haben mit Matcha.
Ja. Du hast gerade gesagt aus Japan, aber es wird ja auch Matcha in China angebaut. Wie sieht es da aus mit der Qualität? Ist das guter Matcha?
Also bis vor kurzem hätte ich da relativ rigoros gesagt, nein.
Mhm.
Inzwischen würde ich sagen, für Industriequalitäten, ja, oder ich sage jetzt mal für einen normalen Matcha Latte, den du irgendwo in einem Coffeeshop trinkst, reicht es auch. Aber man muss natürlich darauf achten, dass die Produkte bio sind im Idealfall, dass die sauber sind und dann halt wirklich das echte Geschmackserlebnis haben willst, dann ist da leider nichts, was mit Japan mithalten kann. Mhm. Gibt es weltweit nicht.
Ja. Und wie ist das denn mit den verschiedenen Qualitäten? Ihr habt ja auch unterschiedliche Qualitäten im Angebot. Mhm. Wo liegen da genau die Unterschiede? Weil es ist ja alles nur quasi das Blattfleisch, nehme ich an, aber dennoch gibt es auch da nochmal Unterschiede anscheinend.
Völlig richtig. Wenn du dir, wenn du tief in die Welt von Matcha einsteigst, dann ist es so ein bisschen, als würdest du in eine Welt, ein Paralleluniversum von Tee einsteigen. Okay. Also alles, was es in Tee auch gibt, oder nehmen wir vielleicht nur eine Sorte, damit es nicht so komplex ist, alles, was es in Schwarztee gibt, kann es jetzt in Matcha auch geben. Zum Beispiel in Schwarztee kennst du das ja, Darjeeling und Assam. Es gibt verschiedene Ursprungsregionen, die ganz unterschiedlich schmecken, weil die unterschiedliche Charaktere haben. Oder es gibt Schwarztee aus China, es gibt Schwarztee aus Sri Lanka, schmeckt auch ganz anders. Das ist das eine. Dann gibt es beim Schwarztee natürlich verschiedene Qualitätsstufen, die es bei Matcha natürlich auch gibt. Von super High-End, First Flush mit dem Flugtee für die Feinschmecker natürlich, bis hin zu Industrieware für jetzt Teebeutel oder für einen Eistee, der jetzt abgefüllt wird. Das gibt es natürlich auch. Und so hast du natürlich beim Matcha auch die Welt von High-End-Matcha, den du pur trinkst, der ursprünglich gedacht ist für die Teezeremonie. Deswegen kommt auch dieser Ausdruck Ceremonial Grade, zeremonielle Qualität, der ganz dunkelgrün ist, der ganz fein, mild, lieblich schmeckt und überhaupt nichts mit bitter zu tun hat, bis hin zu Qualitäten, die... Ich sage jetzt mal, wenn du jetzt einen Proteinshake mit Matcha machst, der dann auch noch aromatisiert ist mit, keine Ahnung, Erdbeere oder Vanille oder sowas, da geht es eigentlich nur darum, die gesunden Eigenschaften von Matcha-Tee mitzunehmen. Das sind zum Beispiel die Antioxidantien, aber geschmacklich, ja, da hast du Aroma drauf, da hast du verschiedene andere Trägerstoffe drauf, geschmacklich ist es fast wurscht. Da kannst du auch eine ganz, ganz einfache Matcha-Qualität nehmen, die du pur eigentlich nicht trinken willst. Und so ist diese Bandbreite eigentlich relativ groß innerhalb der Welt von Matcha, dass du sagst, ich unterscheide da zwischen High-End-zeremoniellen Qualitäten. Dann würde ich sagen, als nächste Ebene sind Barista-Qualitäten, dass du sagst, ja, das soll trotzdem lecker sein als Matcha-Latte. Dann hast du Kochqualitäten, so wie bei der Kochschokolade auch. Soll lecker sein im Kuchen, würdest du aber pur jetzt auch nicht so essen.
Okay.
Und dann hast du auch industrielle Qualitäten, wo du sagst, okay, wenn das nur wegen den Inhaltsstoffen drin ist, aber nicht wegen dem Geschmack, dann gibt es da jedenfalls auch noch Qualitäten. Und natürlich ist es dann schwierig ein bisschen für den Verbraucher, wenn der eine was Industrielles nimmt, aber zeremoniell draufschreibt, weil es natürlich kein geschützter Begriff ist.
Okay.
Das ist dann für Verbraucher oft gar nicht so einfach auseinanderzuhalten.
Ja. Und das heißt, die Qualitäten, die entstehen dann schon beim Anbau, wie das angebaut wird und in welcher Masse. Also
tatsächlich sind vielleicht zwei Dinge, die man sich da merken kann. Das eine ist, wie lange wird der Tee überschattet? Bei den zeremoniellen Qualitäten gibt es auch wieder mehrere. Und warum gibt es da mehrere? Und warum kostet eine, sage ich jetzt einmal, es geht eigentlich los bei so 25, 30 Euro ist so der Einstieg für eine 30 Gramm Dose Matcha. Darunter würde ich es ganz ehrlich nicht kaufen, um es pur zu trinken. Das ist dann einfach keine zeremonielle Qualität, das muss man einfach ehrlich sagen. Bis hin zu 60, 70, 80, 100 Euro die 30 Gramm Dose. Und diese Bandbreite ist, wie lange wird der Tee überschattet? Denn je länger ich überschatte, desto weniger Ertrag habe ich, desto kleiner sind die Blätter, desto weniger Menge habe ich. Und das wird dann sozusagen von der Menge und vom Angebot halt immer spitzer und immer weniger. Ja. Also von den absoluten Top-Qualitäten gibt es halt im Jahr nur ein paar hundert Kilo.
Okay.
Das ist so. Und von zeremoniellen Qualitäten, die auch gut sind, gibt es halt schon ein paar Tonnen. Aber das ist eben ein sehr, sehr spitzer, dünner Grat.
Ja.
Und das andere ist natürlich, es gibt verschiedene Ernten. Du kannst jetzt Matcha auch im Sommer in der zweiten Ernte ernten und im Herbst bei der dritten Ernte ernten. Diese späteren Ernten eignen sich hauptsächlich für Kochqualitäten, Industriequalitäten, aber sind jetzt nicht die Qualitäten, wo du jetzt da schmatzend voller Genuss sagen würdest, lecker als purer Tee.
Ja, und du hast ja vorhin die Anbauregion erwähnt bei Schwarztee, Assam oder Darjeeling. Gibt es sowas auch bei Matcha? Gibt es da auch das Terroir eines Tees, eines
Matchas? Auf jeden Fall. Also es gibt in Japan mehrere Anbauregionen, aber man kann sich da drei gut merken, um sich zu orientieren. Die hier in Europa verbreitetste Anbauregion ist die Region Kyushu, das ist die Südinsel. Deswegen hier am verbreitetsten, weil die Region die meisten Bio-Qualitäten herstellt. Und Bio ist für uns einfach relevant, aus den verschiedensten naheliegenden Gründen. Dann ist natürlich die Region Uji, das ist um die alte Kaiserstadt Kyoto, eine historisch sehr, sehr bekannte Region für High-End-Qualitäten. Die macht doch Spitzenqualitäten, nur die meisten von diesen Qualitäten sind nicht bio und deswegen hier für uns in Europa nicht verkehrsfähig. Das heißt, man kann sich die mal aus einem Online-Shop mal holen, aber ich sage jetzt mal, im großen Stil wird das so keiner importieren können. dass er davon viel hat. Und die Region, die auch in Japan sehr, sehr gerne verwendet wird und die zweitstärkste Region neben Uji ist Nishio. Das ist so die größte zusammenhängende Region in Japan für Matcha-Tee. Und das ist in Mitteljapan in der Nähe der Großstadt Nagoya, wo auch Aya seinen Sitz hat. Das ist so die dritte Region. Das sind so drei Regionen, die man sich gut merken kann. Klar, kann man nochmals tiefer in Kyushu, gibt es nochmals Subregionen, aber das ist dann schon ein bisschen nerdy.
Ja, ja. Und im Vorgespräch hattest du erzählt, dass es auch Matcha gibt, der wird gar nicht exportiert, weil der einfach zu gut ist. Du hast ihn aber auch schon mal probiert.
Ja, also es gibt natürlich, wie soll man sagen, viel Matcha wird unter der Hand, ist so nicht am freien Markt, sagen wir es mal so. Denn warum? Matcha ist ja ein Produkt, das wurde ja von den Zen-Mönchen, wenn du so willst, erfunden. Die sind ja überhaupt auf die Idee gekommen, aus Teeblättern die fein zu vermahlen und daraus ein Pulver zu machen, als erstes Konzept. Weil die beobachtet haben, dass die Wirkung auch phänomenal ist. Du bist nämlich viel, viel wacher, viel konzentrierter, viel präsenter. Also ich bin zum Beispiel heute, wenn ich aus Wien hierher geflogen bin, um 4.30 Uhr aufgestanden, aber mit einem Matcha-Intus, so ist das kein Thema. Also bist du einfach relativ wach und fokussiert und zentriert und konzentriert. Und die haben, wenn du so willst, dieses Konzept eigentlich erfunden und immer natürlich dafür gesorgt, über die Jahrhunderte, dass die als Erste versorgt werden.
Ja, ja. Ja.
Also was an die Tempel geht, das wird gar nicht so verkauft und ist tatsächlich wirklich das Beste.
Ja.
Auch was ans Kaiserhaus geht, ist top und wird gar nicht in dem klassischen Sinne verkauft, sondern das geht gar nicht in den freien Markt, sondern du weißt einfach, ja, 5% der ersten Ernte, 10% der ersten Ernte sind für den Tempel reserviert. Ja. Fertig.
Ja.
Und traditionelle Häuser wie zum Beispiel Aya haben da einfach ihre Tempel, die einfach beliefern, die immer schon ihre Top-Qualitäten bekommen. Ja. Das wird einfach mal abgezogen, bevor irgendetwas anderes produziert wird. Das heißt, es gibt viele Spitzenqualitäten, an die kommst du gar nicht so ran.
Ja. Und du hast es eben auch schon erwähnt, Fake Matcha hast du kurz angesprochen. Was bedeutet das denn? Ist das dann mit Spinatpulver gestreckt oder?
Fast. Aber sagen wir mal so, erster großer Unterschied ist, wir haben ja gehört, wie aufwendig die Produktion von Matcha ist. Jetzt ist Matcha ein sehr, sehr beliebtes Produkt und boomt recht. Und jetzt denkt sich ja der eine oder andere schlaue Kollege natürlich, boah, wie aufwendig, wie teuer, wie mühsam. Ich nehme einfach Grüntee, werfe den in den Häcksler, kommt auch irgendwie Pulver raus, wenn ich fein genug häcksle, und schreibt einfach Matcha drauf. Hat natürlich mit Matcha original gar nichts zu tun, außer dass es pulverisiert auch ist. Und ist in mehrerer Hinsicht bedenklich. Zum einen ist es geschmacklich fast immer ein Abenteuer, aber fast nie ein gutes. Mhm. Es schmeckt bitter, es ist von der Farbe her gelblich oder gar bräunlich oder grau. Es ist auch von den Inhaltsstoffen her nicht geprüft, weil die Produkte gar nicht dafür gedacht sind, als Pulver verkauft zu werden. Es ist von der Frische schwierig, weil du kannst ja da alles Mögliche reinschaufeln, was du halt gerade so noch im Lager rumliegen hast. Und es wird auch inzwischen immer wieder mal auch gestreckt mit anderen, du sagst Spinat, ja, aber der Ansatz ist schon richtig, mit anderen grünen Produkten, weil da noch gar nicht die Analytik so weit ist, auf die Idee zu kommen, zu analysieren, was ist denn da jetzt noch alles drinnen, denn sobald es ein grünes Pflanzenpulver ist, kannst du es damit gut mischen. Und viele Menschen wissen ja, dass Matcha je grüner, desto besser ist. Das heißt, wenn du anderes Grünzeug damit reingibst, das von der Farbe her gut passt, kannst du dann auch für dein minderwertiges Fake-Pulver einen hohen Preis erzielen, wenn du das jemandem verkaufst, der nicht Profi ist.
Und zumal er ja oft auch nicht pur getrunken wird in Deutschland oder in Europa.
Richtig, wenn du das dann sowieso in einem Matcha-Latte mit Erdbeergeschmack hast, so ist die Chance, dass das nicht jeder merkt, recht groß. Und das ist natürlich ein Problem.
Ja, aber glücklicherweise haben wir hier kein Matcha-Latte mit Erdbeer vor uns, sondern sehr guten Matcha von euch und den wollen wir es gleich mal zubereiten
im
Podcast. Und da bin ich schon gespannt, auf was man alles achten muss. Denn ich habe gehört, da gibt es ein paar Regeln, die man beachten sollte, um guten Matcha herzustellen.
Wir machen mal den Test mit dir. Ich versuche es dir anzusagen und du machst es einfach und siehst, wie es dir dabei geht.
So machen wir es.
Du bekommst mal eine Dose Aya Matcha 10, mit der du den anrühren darfst. Hast vor dir ein Tablett mit einer Matcha-Schale. Wenn du keine Matcha-Schale zu Hause hast, tut's auch erstmal eine Müsli-Schale, aber eine Matcha-Schale, wenn man dann Matcha trinkt, ist schon cool. Dann ist noch ein feines Teesieb eine gute Sache. Wer das nicht hat, ein Puderzuckersieb tut es auch. Mhm. Geht einfach darum, das Original Matcha, der in Steinmühlen vermahlen ist, ist so fein, so ultra fein, dass sich der leicht elektrostatisch auflädt und dass du leichte Klümpchen haben kannst, wenn du den Matcha dir aufmachst. Das ist gar kein negatives Kriterium, sondern was Positives, so wie beim Orangensaft, der sich absetzt. Ja. Hast du also leichte Klümpchen, weißt du, ultra fein vermahlen, nicht Industrie, nicht Maschine, sondern Steinmühle. Das ist einfach eine gute Sache. Ja. Du machst jetzt deine Dose auf.
Das ist jetzt Super Premium, steht hier drauf. Ist Super das Ceremonial Premium, oder ist noch einen drüber?
Noch, also es ist schon, es ist Ceremonial, das ist die höchste Stufe von Ceremonial. Damit man die nochmals unterscheiden kann, nennen wir den Super Premium.
Ja, leuchtet grünes Pulver.
Es soll natürlich richtig schön grün sein, soll auch richtig gut intensiv riechen. Du hast auch diesen Umami-Geruch. Und dann nimmst du jetzt mit deinem Bambusbesen, da Bambuslöffel, da nimmst du am besten 4 von diesem Löffelchen.
4 von diesen Löffeln?
Ja, okay. Dann hast du in etwa 1 bis 2 Gramm, je nachdem, wie voll du sie machst. Aber 4 davon ist gut, sehr fein. Und jetzt einfach in das Sieb und durch das Sieb ein bisschen hindurch sieben, um auch die kleinen Klümpchen rauszubringen. Sorgt einfach dafür, dass es viel besser schmeckt.
Ja. So, jetzt haben wir hier heißes Wasser. Wie heiß darf es denn sein?
Idealerweise 80 Grad, nicht viel heißer.
Ja.
Also wenn du... Du kannst es natürlich, ist recht deutsch, einen Teethermometer nehmen und die Temperatur abmessen. Oder du kannst es einfach recht praktisch, pragmatisch, wenn du eine Teeschale hast oder ein Gefäß, in das du das reingibst, wenn deine Tasse oder deine Schale so heiß ist, dass du es mit deiner Hand nicht halten kannst, ist es zu heiß. Es soll warm sein, aber noch haltbar. Ja. Dann hast du in etwa 80 Grad.
Okay.
Der Grund ist, wenn du es zu warm, zu heiß hast, also kochendes Wasser, dann wird auch der beste Matcha bitter, weil sich da einfach die Bitterstoffe lösen sich einfach über 90 Grad, über 80, 90 Grad lösen die sich einfach geschmacklich. Und dann hast du einfach dieses herbe, bittere von Tee. 80 Grad oder auch gern niedriger, also man kann Matcha zwischen 60 und 80 Grad gut anrühren. Dann hast du einfach mehr die lieblichen, angenehmen Aminosäuren und dadurch diesen Umami-Geschmack, der eben Matcha nicht bitter macht, sondern angenehm. Das ist nochmals ein cooler Hack, den richtig zubereiten. Einfach 80 Grad und direkt mit Wasser. Ja.
Wie viel Wasser nehme ich denn?
Du nimmst für so eine Schale in etwa, also in Milliliter ausgedrückt, 100 Milliliter. Mhm. Oder wenn du dir das aussiehst, du hast die Schale einfach 2 Finger breit hoch, ist so das Wasser, das du nimmst, so dass die Schale nicht ganz voll ist, sondern so ein Drittel, ein Viertel voll.
So.
Okay, noch ein bisschen mehr. Ja, so ist gut. Genau.
So, jetzt das Aufschäumen.
Jetzt kommt der Bambusbesen zum Einsatz, zum Aufschäumen. Einfach so, als würdest du ein Ei aufschlagen, mehr locker, flockig vom... Genau, vom Handgelenk her. Am Anfang auch gern mit ein bisschen Schwung, so dass es, ja, die Geschwindigkeit ist schon mal super. Und das Wichtige ist, viele stoppen so nach 10, 15 Sekunden oder das kann gern so 30, 40 Sekunden dauern. Je länger du das machst, desto mehr merkst du, wie sich einfach das Geräusch auch ändert, wie der Schaum ein bisschen fester wird. Und du willst, dass sich da so ein Schaum bildet, so eine schöne Crema, wie man sie ja vom schwarzen Kollegen kennt im Getränkebereich, dass sich da so eine schöne Crema bildet, weil es einfach ein schönes Mundgefühl gibt.
Ja, du sagst Stopp.
Oh, das sieht doch schon sehr, sehr gut aus. Und je mehr Schaum sich da bildet, desto leichter und lockerer und langsamer kannst du werden. Und mit der Zeit spürst du dann einfach, wenn da mehr Widerstand ist, dann reicht es. Ja, das sieht doch echt sehr, sehr gut aus. Man merkt, du hast es nicht zum ersten Mal gemacht, sondern du hast schon
Matcha
übung.
Wir haben uns ja schon mal getroffen, da hast du mir das gezeigt, aber tatsächlich war das mein allererster purer Matcha.
Okay, ja.
Also sonst hatte ich das im Gebäck oder bestimmt auch mal ein Matcha-Latte, aber so einen puren zeremoniellen Matcha hatte ich vorher noch nicht.
Und sag mal, wie würdest du denn den puren Geschmack denn beschreiben?
Ich probiere jetzt mal und dann...
Bin gespannt.
Also auf jeden Fall nicht bitter.
Mhm.
Das ist was ganz Feines, leicht grasig, aber das hat auch so einen Umami-Ton, einen ganz leichten.
Ja.
Ja, das ist so ein, ich würde schon sagen, das ist ein einzigartiger Geschmack. Das ist jetzt sehr pflanzlich, das stimmt, aber ich probiere nochmal.
Einzigartig ist ganz gut beschrieben, denn wenn du eine Matcha pur trinkst, eine hohe Qualität, dann lernst du eigentlich einen neuen Geschmack, nämlich den Matcha. Geschmack.
Ja, ja. Und 2,5 Schlücke oder wie viele sollen eigentlich?
3,5.
3,5.
Ja, okay. Und deswegen auch von der Menge her so dosieren, dass dann 3,5 gut passen. Und der letzte halbe Schluck ist im Prinzip eigentlich nur noch so ein bisschen der Schaum am Boden der Tasse, den du dann auch dezent, aber ein bisschen hörbar auch dezent wegschlürfen kannst.
Ja.
Das hört sich in etwa so an.
Ich habe nicht gut gerührt oder aufgeschlagen, sieht man, hier ist noch ein bisschen Matsche unten drin.
Ah ja, dann...
die Anfänger.
Das macht nichts, mit der Zeit bekommst du das gut hin. Wenn du deinen morgendlichen Kaffee durch Matsche ersetzt,
ja,
dann hast du, dann ist das irgendwann mal so ein No-Brainer, dass du es einfach sehr, sehr gut hinbekommst.
Ja.
Und das ist generell ein guter Hack, weil du den Tag nicht mit einem plötzlichen, intensiven Energieschub startest. Viele Leute sind sehr gewöhnt, Kaffee zu trinken, völlig klar. Aber weil du den Tag sanfter startest und trotzdem nach circa 15, 20 Minuten mindestens auf dem gleichen Energy-Level bist, wenn nicht noch konzentrierter. Weil Matcha hat nicht nur Antioxidantien, sondern auch Koffein wie Kaffee, ähnlich viel. Und auch noch L-Theanin. L-Theanin ist sozusagen der einzige Wirkstoff, der dafür sorgt, dass unser Gehirn Alpha-Gehirnwellen ausstoßen kann. Alpha-Gehirnwellen sind Gehirnwellen, die du messen kannst, wenn du in der tiefen Meditation bist, wenn du Leistungssportler hast, die da sozusagen in ihrem Tunnel sind, dann kannst du das messen und deswegen hilft es enorm, mental einen super Fokus hinzubekommen.
So wie du darüber sprichst und du hast es vorhin auch erwähnt, du bist heute Morgen aus Wien gekommen, das heißt, Matcha gehört bei dir zum Start in den Tag.
Auf jeden Fall, ja. Ja.
Und jetzt importierst du seit vielen Jahren. Wie hast du die Nachfrage erlebt? Die steigt ja gerade. Das ist ja ein Trend. Man sieht Matcha überall auf der Straße. Wie erlebst du das?
Also Matcha ist, würde ich mal sagen, seit, ich habe die Marke, die du jetzt gerade siehst, ARDT 2008 in Hamburg gegründet. Das ist schon ein paar Tage her. Die erste Marke, was Matcha-Tee betrifft in ganz Europa. Aber so einen schönen ersten Durchbruch, würde ich mal sagen, hat es so mit Corona erlebt, weil da ganz viele Menschen plötzlich zu Hause saßen, Zeit hatten und sich auch mit dem Thema Gesundheit nochmals anders beschäftigt haben und sich gedacht haben, Mensch, was kann ich denn noch machen, um vielleicht auf natürliche Art und Weise meine Gesundheit zu erhalten? Und die Menschen haben sich mit Sport beschäftigt, mit gesunder Ernährung, mit Kochen beschäftigt. Und wenn du so willst, Matcha ist so ein bisschen eine Art Mini-Kochen im Bereich Tee. Ja. Weil sonst kennst du es ja nur, heißes Wasser kochen, Beutel reinziehen lassen, fertig. Aber bei Matcha darfst du es, wie du es ja gerade selbst erlebt hast, selbst anrühren und zubereiten. Mhm. Und auch schon diese Zubereitung hat was Schönes, Meditatives. Und da haben mehr und mehr Leute sich damit beschäftigt, Matcha zu trinken. In Deutschland muss man aber ehrlich sagen, die meisten Matcha Latte und nicht jetzt Matcha, wie wir es jetzt getrunken haben, pur. Und da ist einfach das Interesse ganz stark angestiegen. Da kann man das einfach schön auch in den Zahlen sehen. Aber es war so jedes Jahr mehr und es hat sich es war einfach ein gutes, gesundes, vernünftiges Wachstum, aber aus heutiger Perspektive würde ich sagen, ein langsames Wachstum.
Ja.
Und mit Ende 2024 ging es los. Mit den ersten Berichten, dass so die ersten Marken ausverkauft waren bei verschiedenen Matcha-Sorten und wo wir auch bemerkt haben, dass die Nachfrage immer stärker wurde und dass die Nachfrage auch aus allen möglichen Regionen gleichzeitig kam. Also Deutschland, aber auch England, Frankreich, ganz andere Märkte. Überall ging es mehr oder weniger gleichzeitig ab. Matcha boomt ja schon viel, viel länger in den USA. Das ist ja schon seit fast 10 Jahren, 8 bis 10 Jahren ein Trend, der ständig wächst. Ist auch schon seit 4, 5 Jahren sehr, sehr stark in London. Aber in diesem Jahr eben auch hier angekommen. Und dann wollten alle gleichzeitig viel Matcha. Und nun ist das jetzt nicht ein super skalierungsfähiges Produkt. Genau. Das heißt, wenn es jetzt um echten Matcha geht, echter, original Matcha in Bio aus Japan, dann ist das limitiert. Ja, wenn du jetzt sagst, okay, es ist für die Industrie mir egal, was für eine Qualität, ob das Bio oder nicht Bio, auch wurscht, dann kannst du auch aus China oder aus anderen Regionen vielleicht was bekommen, was jetzt qualitativ was ganz anderes ist.
Ja.
Aber die Menschen wollen ja das Originalprodukt. Die Menschen haben ja, wenn sie den Geschmack, wie du es jetzt eben auch beschrieben hast, wenn es da einmal Klick gemacht hat, geschmacklich, dann willst du jetzt nicht irgendein bitteres Grünteepulver haben. Das ist ja nicht der Grund, warum du das trinkst.
Ja.
Und deswegen ist die Nachfrage gerade massiv gestiegen und übersteigt das Angebot. Und ja, das sorgt dafür, dass das Produkt immer teurer wird, weil es nicht genügend Nachfrage gibt. Die Kollegen in Japan kommen da gar nicht so schnell hinterher.
Ja, und du hast gesagt, es gibt keine Zertifizierung für die verschiedenen Qualitätsabstufungen. Wie schützt ihr da die Qualität oder wie können sich Verbraucher daran orientieren?
Ich mache da sehr, sehr viel auf meinem YouTube-Kanal, wo ich viel erkläre, was so die Unterschiede sind. Und etwas, was ich immer wieder in den Medien zeige, ist dieser Matcha-Streichtest. Das macht jetzt zwar nicht jeder zu Hause, aber wenn ich es gern wissen will und ich nehme Matcha auf ein weißes Blatt Papier, so bilde so ein kleines Häufchen und fahre dann mit meinem Zeigefinger rein und ziehe dann so eine Linie und ich sehe da so einen schönen, satten Strich, dann weiß ich, okay, das ist echt der Original Matcha mit Granitsteinmühlen auch vermahlen. Und wenn ich aber merke, das ist irgendwie so sandig, grieselig oder ja, es sieht irgendwie nicht so gut aus, dann ist das ein schöner Hinweis auf eine Industriequalität, die eigentlich zum Trinken nicht geeignet ist. Also das kann ich eigentlich zu Hause auch, leider erst nach dem Kauf, aber zu Hause auch selbst überprüfen. Was kann ich vor dem Kauf machen? Mein Tipp ist, kauft ihr einen Matcha von einer bekannten Marke, eine Matcha-Marke oder auch einer bekannten deutschen Teemarke. Also wenn du jetzt so eine Premium-deutsche Teemarke nimmst, ob das jetzt Tickschwendner ist, ob das Paper and Tea ist, so, die machen alle natürlich seriöse Produkte, egal wo die denn einkaufen. Ja. Aber da kannst du dir sicher sein, dass es top ist. Und natürlich auch bei japanischen Marken, zum Beispiel Keiko Tee, haben wir heute auch drüber gesprochen, die machen auch gute Qualitäten. Aber natürlich schlage ich hier eine kleine Bresche für meine eigene Marke, IDT, halte ich für die Spitzenqualität.
Und trinkst du auch mal einen Matcha Latte eigentlich? Oder?
Ich trinke mal einen Matcha Latte, aber das ist tatsächlich so ein bisschen die Ausnahme. Meistens dann, wenn ich schon unter Anführungszeichen meine Dosis puren Matcha schon hatte, dann trotzdem noch Lust habe auf einen Matcha, dann trinke ich noch einen Matcha Latte, damit es nicht ganz so intensiv ist. Ich stoppe meistens, manchmal vergesse ich es auch, versuche bei 3 Matcha am Tag zu stoppen.
Okay. Und wenn wir schon beim Trend sind, du hast auch im Vorgespräch gesagt, dass du vor kurzem in London warst und du hast gesagt, wo die sind mit Matcha, da sind wir noch ganz weit weg.
Auf jeden Fall. Also du hast ja so ein beliebtes aktuelles deutsches Wort ist ja das Stadtbild. Das Stadtbild in London ist sehr grün. Und du hast da wirklich jeden Coffeeshop, jede Kette, die Mittagessen anbietet, die sozusagen jeder Daily Shop, jeder Coffeeshop, überall hast du Matcha Latte oder Matcha Getränke im Angebot. Übrigens nicht nur Latte, sondern auch Getränke auf Wasserbasis, Sparkling Getränke, Getränke mit Matcha und Frucht und so weiter, also auch ohne Milch. Da hast du ganz, ganz viel Vielfalt. Und das bietet wirklich jeder Laden an, so dass du daran gar nicht vorbeikommst. Dagegen sind wir in Deutschland zwar schon beim Matcha für uns alle ein bisschen präsent und auch auf Social Media präsent. Aber wenn du jetzt durch Hamburg läufst, ja, da gibt's mal hier einen Matcha-Laden oder da einen Matcha-Laden. Aber es ist nicht so, dass es dir überall bei jedem Bäcker an jeder Ecke auffällt. So weit sind wir hier noch nicht. Wenn es hier wirklich bei jedem Bäcker wäre, dann wäre das und überall getrunken worden werden würde, also würdest alle Leute hier mit 50% der Leute mit einem grünen Getränk rumlaufen sehen, dann wären wir so weit wie London gerade ist.
Und hier war vor kurzem Strawberry Matcha ein kleiner Hype. Was ist in London? Da ist der wahrscheinlich schon ein paar Jahre alt.
Der ist schon ein paar Jahre durch. Strawberry Matcha oder auch Blueberry Matcha. Das sind so ein bisschen so die Trends von vor 2 Jahren oder so in etwa, würde ich sagen. Jetzt gerade ist so ein Trend, wirklich Ceremonial Matcha zu nehmen, wo du sagst, das ist nochmals wirklich grün in der Farbe. Also die versuchen, Getränke zu machen, wirklich mit High-End-Matcha, die dann auch teuer sind, ganz ehrlich, aber die natürlich geschmacklich ganz anders sind. Und der Trend ist wirklich auf High-End und intensiv. Also wenn du jetzt hier Matcha Latte trinkst bei uns, dann schmeckt der nach Matcha, aber halt nicht so super kräftig. Und das halt richtig kräftig und richtig intensiv zu haben, das ist gerade so der Trend, wo man einfach merkt, du musst schon einen gewissen Markt an Matcha-Kennern haben, dass die Leute das intensiv haben wollen. Ich sage jetzt mal so wie Schokolade. Milchschokolade schmeckt jedem, aber wie viele Leute hast du, die 60% plus Schokolade gerne mögen? Das ist ein kleineres, spitzeres Zielpublikum und das gibt's da schon.
Okay.
Zwar noch als Latte, nicht als pur, noch als Latte, aber das ist schon wirklich ein fortgeschrittener Markt.
Ja. Und gerösteter Matcha. Der ist ja auch im
absoluter Hype, in Japan schon länger ein Hype, aber jetzt auch in USA und in London. Bei uns würde ich sagen, wirklich nur in Spezialgeschäften. Wenn du jetzt mal in Matcha-Latte-Laden gehst, dann findest du vielleicht auch den Hojicha. Hojicha heißt erstmal nur gerösteter Tee. Mhm. Und ist nicht bei allen gerösteter Matcha, bei uns schon, weil wir ein Matcha-Haus sind. Deswegen ist bei uns gerösteter Matcha, bei ganz vielen ist einfach gerösteter Sencha. Und der Geschmacksunterschied ist, normaler gerösteter Tee, den als Latte, der schmeckt so ein bisschen tabakartig, gute Röstnote, aber jetzt nicht so vollmundig. Und gerösteter Matcha, der hat so eine Kakaonote. Du hast das Gefühl, du trinkst hier irgendwie so vom Geruch her mehr Kaffee und diese schöne Röstnote, vom Geschmack her so mehr Kakao. Ein total spannendes Produkt. Und wenn du das mal getrunken hast, also auf das Getränk fahren alle ab, das schmeckt jeden. Mhm. Es kämpft nur noch mit seiner eigenen Unbekanntheit und dem schwierigen Aussprache, auch für uns in Deutschland, weil Hojicha, genau, schreibst du mit H-O-J-I und da, und dann C-H-A. Und da bist du mal als Deutscher mal komplett vor, wie spreche ich das überhaupt da aus? Das ist ein bisschen ein Zungenbrechername, aber wenn du einen Namen drauf hast, wie du zum Beispiel, Hojicha, und die Leute sich auch, Matcha musst du den Leuten ja auch erst lernen, ich sag dem eine große Zukunft voraus.
Okay. Und in welchem Prozess der Herstellung, an welchem Punkt wird er denn geröstet, der Matcha?
Idealerweise, wenn du den Tencha fertig hast und Stängel, Äderchen und so weiter raus hast, kurz vor dem Mahlen noch einen zusätzlichen Röstschritt machen. Den kannst du auch auf verschiedene Röstgrade machen. Wir haben uns dafür einen mittelstarken entschieden, weil der aromatisch einfach toll ist. Das sind so in etwa 8 bis 11 Minuten Röstung, so auch ein bisschen jahreszeitabhängig, aber ist wichtig, nicht langweilen und dann schnell direkt vermahlen. Schnell geht ohnehin nicht, weil 30 bis 40 Gramm, aber direkt vor dem Vermahlen rösten, das ist eigentlich der Hack.
Ja. Okay, jetzt sind wir schon fast am Abschluss, dass wir sehr viel über Matcha, aber wahrscheinlich könnten wir noch 2-3 Stunden weiterreden.
Easy.
Aber es gibt ja auch diese Mythen und ich habe 3 Mythen für dich zum Abschluss, die du wahrscheinlich widerlegen kannst. Matcha muss bitter sein.
Auf keinen Fall. Also Matcha darf nicht bitter sein. Hast du einen bitteren Matcha, dann hast du entweder keinen Matcha oder einen falsch zubereiteten Matcha oder ein Fake-Produkt. Also darf nicht bitter sein. Ist mild, frisch, grün. So muss er schmecken.
Je grüner, desto besser.
Das ist grundsätzlich richtig.
Mhm. Okay. Also richtig knallgrün.
Leuchtend grün, also nicht, Achtung, nicht so ins Tannengrüne oder nicht so ins Spinatgrüne, ne? Dann könnte es was anderes sein. So ein schönes, leuchtendes, kräftiges, intensives Grün.
Ceremonial Grade, immer top.
Wenn, Ceremonial ist kein geschützter Begriff. Also wenn es denn wirklich Ceremonial Grade ist, dann ja. Mhm. Aber auf so Plattformen wie auf Amazon, da kann ja jeder alles Mögliche verkaufen. Ja. Es steht oft auf den allermiesesten Sachen Ceremonial drauf, weil die Leute mitbekommen haben, die findigen Verkäufer, dass wenn Ceremonial draufsteht, zahlen die Leute den einen oder anderen Euro mehr.
Ja.
Aber das ist noch keine feste Aussage über die Qualität.
Ja. Und ganz zum Schluss, dein perfekter Matcha-Moment, wie sieht er aus?
Der perfekte Matcha-Moment ist Zeit nur für mich. Das, mein perfekter ist morgens, wenn ich so zwischen 5:30 und 5:45 aufstehe, hinuntergehe in die Küche, mir Wasser koche und eigentlich nichts anderes mache. Kein Handy, keine Ablenkungen, sonst nichts, sondern nur Wasser kochen. Matcha-Tee rausnehmen, Matcha-Tee sieben, ganz langsam mit 80 Grad heißem Wasser aufgießen und dann langsam zuzubereiten. Und dann in der Stille des Morgens, bevor der Tag anfängt, zu genießen, das ist ideal.
Okay.
Und die gute Nachricht ist, du kannst dir aber diesen Moment, das ist 1-2 Minuten, die kannst du dir auch am Arbeitsplatz nehmen. Wenn du dir einfach kurz eine Pause nimmst und ganz wichtig, weg vom Bildschirm, weg von Screentime, ne, egal wie groß, also auch vom iPhone und so weiter, und nur Zeit für dich zu nehmen, das ist ein extrem cooler Entschleunigungshack. Denn Stress ist bei ganz vielen ein Thema.
Ja, das stimmt. Das war doch ein schönes Schlusswort. Ich danke dir, lieber Thomas, für deine Zeit, für die ganzen Einblicke in die Welt des Matchas. Also ich bin auf jeden Fall angefixt und bin ja noch nicht lange dabei, aber ich werde dabei bleiben. Ja, vielen Dank für deine Zeit.
Sehr, sehr gerne. Und wenn du dich darauf einlässt, auf das Matcha-Abenteuer und echten Matcha trinkst, dann wirst du merken, es öffnet sich ein Paralleluniversum für dich und den Weg weiterzugehen, das ist irrsinnig spannend.
Alles klar. Vielen Dank. Ich bin gespannt.
Dankeschön.
Das war der Feinschmecker Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Geschichten rund um Spitzenköchinnen und Spitzenküche findet ihr natürlich im Heft auf feinschmecker.de und in unserem Newsletter.